Herzlich willkommen bei Vögel aber cool, dem Vogelguckerin-Podcast. Deinem Podcast rund um Vögel, Vogelgucken und Menschen, die sich für Vögel begeistern. Ich bin Silke und ich nehme dich mit in die Wunderwelt der Vögel. Schön, dass du heute dabei bist. Heute kommen wir zu einem meiner absoluten Vogellieblingsthemen, dem Vogelzug. Ein Thema, über das ich gar nicht aufhören kann zu staunen. Und ich liebe es zu staunen. Da gibt es so viele spannende Aspekte und jede Vogelart hat ihre ganz eigene Strategie, ihre eigene Methode und ihre eigenen Ziele. Es gibt also so viel zu lernen und zu verstehen. Wir kratzen heute mal ein bisschen an der Oberfläche. Los geht's! Ich habe das Gefühl, dass für viele das Interesse für eine Vogelart an den Grenzen unserer eigenen Länder aufhört. Unser Vorstellungshorizont reicht nur bis dorthin. Vögel fliegen im Herbst los und dann sind sie weg und dann kommen sie wieder und sind wieder da. Was sie sonst zu sehen und erleben, daran denken die wenigsten. Aber das Leben der Vögel geht ja jenseits unserer engen Ländergrenzen weiter. Ich bin selbst so eine Reisetante und auch deshalb fasziniert der Vogelzug mich total. Stell dir doch nur mal vor, was die Vögel für Abenteuer auf ihren Reisen erleben, was die alles sehen. Rauchschwalben zum Beispiel. Die brüten hier bei uns in so Lehmnestern an unseren Hauswänden. Dann fliegen sie hier bei uns in Mitteleuropa über Wiesen mit Kühen und Weißstörchen und über Seen mit Höckerschwänen und Stockenten. Und dann, am Ende des Sommers, fliegen sie aus eigener Kraft tausende Kilometer über Ländergrenzen hinweg, über die Alpen, das Mittelmeer, die Sahara, bis ins südliche Afrika. Da treffen sie dann Elefanten, Gnus, Sattelstörche und dieselben Eulenweißstörche wie hier. Die haben sich nämlich zwischenzeitlich auch dorthin auf den Weg gemacht. Aber ist doch total krass, oder? Mittelmeer, Nordafrika, Sahara, Südafrika, davon träumen wir doch. Und die Vögel fliegen da einfach mal so hin, aus eigener Kraft. Wenn ich dann gedanklich noch einen Schritt weitergehe und nach dem Wie frage, da explodiert mir fast der Kopf. Vögel sind doch so viel kleiner als eine Propellermaschine und fliegen trotzdem so weite Strecken. Wie schaffen die das? Und wie finden diese kleinen Wesen den Weg ohne Navi und ohne Straßenkarte, oft sogar ohne ArtgenossInnen und ohne eigene Erfahrung? Das ist der totale Hammer, oder? Können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Aber auch da gehen wir wieder von unserem eigenen menschlichen begrenzten Vorstellungsvermögen aus. Wir orientieren uns an dem, was wir Menschen können, was wir uns vorstellen können. Wie auch sonst, wir sind ja immer erstmal gefangen in unseren eigenen menschlichen Grenzen. Die Wissenschaft hat uns in den letzten Jahren aber immer mehr geholfen, diesen engen Blick zu weiten. Das tut aber der Faszination keinen Abbruch, finde ich. Im Gegenteil. Es bleiben auch so immer noch genug offene Fragen, die wir uns noch nicht beantworten können, sodass der Vogelzug etwas Magisches, naja, aber zumindest etwas Wundervolles bleibt. Und um das hier gleich mal klarzustellen, magisch ist am Vogelzug für Vögel mal so überhaupt nichts. Das ist knallharte Knochenarbeit für die. Und gefährlich ist es außerdem. Und da wir gerade bei den Klarstellungen sind, wird es mal Zeit für eine Definition. Als Vogelzug bezeichnen wir die Tatsache, dass die Vogelwelt eigentlich immer in Bewegung ist und viele Vögel zwischen ihren Brutgebieten und ihrem Winterquartier hin und her fliegen. Ich dachte früher immer, dass Vogelzug zweimal im Jahr stattfindet, im Herbst und im Frühjahr. Aber Vogelzug ist eigentlich fast immer. Irgendeine Art ist meistens auf dem Weg irgendwohin. Und das ist ja einer der Aspekte, warum Vogelgucken so spannend ist, weil wir immer wieder Überraschungen erleben können. Aber das mit dem Unterwegssein ist gar nicht so besonders. Viele Tierarten sind oft in Bewegung. Rentiere zum Beispiel, Gnus, Bisons, Lachse, Monarchfalter, Buckelwale. Das ist auch cool und eindrucksvoll, keine Frage. Gegenüber Säugetieren haben Vögel aber einen entscheidenden Vorteil. Sie können fliegen. Und sie leben in der Regel länger als Monarchfalter zum Beispiel. Sie legen daher noch weitere Strecken zurück und ziehen dabei locker über menschgemachte Grenzen und natürliche Hindernisse hinweg. Sie legen auf ihrem Zug dabei tausende Kilometer zurück, teilweise ohne zu rasten. Rekordhalterin ist da die Pfuhlschnepfe. Die fliegt in einem Rutsch von Alaska bis Neuseeland. Und dafür braucht sie nur so um die 9 Tage und fliegt dabei gut 12.200 Kilometer nonstop. Oder die Küstenseeschwalbe. Die brütet in der Arktis, also unter anderem an den Küsten von Grönland, Island und Skandinavien. Von dort aus fliegt sie immer an den Küsten entlang, vorbei an Europa, ganz Afrika bis hinunter ins Südpolarmeer. Sie ist damit auch der Vogel mit der allerlängsten Zugstrecke. Zugegeben, die fliegt sie nicht am Stück, sondern mit Zwischenstopps. Aber trotzdem, ey. Sie ist damit auch das Wesen, das im Jahr am allermeisten Tageslicht abbekommt. Denn wenn sie in der Arktis brütet, ist dort Polarsommer. Also es ist 24 Stunden lang hell. Und wenn es dort anfängt, dunkler zu werden, zieht sie los mit dem Sonnenlicht in den antarktischen Sommer, wo es dann auch wieder 24 Stunden lang hell ist. Für 8 Monate im Jahr geht bei ihr die Sonne nicht unter. Ewiger Sommer. Das ist doch ein Traum. Naja, für mich nicht, aber ich glaube für ganz viele andere Leute schon. Die Küstenseeschwalbe macht das, weil sie so das beste Nahrungsangebot hat. Das ist auch der Hauptgrund für den Zug. Vögel weichen nicht wirklich den Temperaturen aus, sondern dem sich ändernden Futterangebot. Aber wie schaffen das Vögel überhaupt so weit zu ziehen? Die Fuhlschnepfe zum Beispiel. Die ist ja jetzt nicht gerade so ein windschnittiger Mauersegler. Die sind ja auch krasse Flieger, aber die lasse ich heute mal aus. Zu denen hatte ich ja schon mal eine ganze Folge. Ich verlinke sie dir nochmal in den Shownotes. Also, wie schaffen Vögel das? Fliegen ist ja überhaupt ein Kraftakt für sie. Ihre Flugmuskulatur ist zwar riesig und im Vergleich zu ihrem restlichen Körper quasi tonnenschwer, aber trotzdem. Große Vögel nutzen Aufwinde, die Thermik. Sie segeln also quasi mit dem Wind. Wenn sie in großen Trupps fliegen, können sie sich auch gegenseitig unterstützen, indem sie in Formation fliegen. Dabei surfen sie quasi auf der Bugwelle ihres Vordervogels mit. Das funktioniert in der Praxis nicht so gut, wie wir das in theoretischen Modellen berechnet haben, aber ordentlich Energie können sie so trotzdem einsparen. Die meisten kleinen Vögel können das jedoch nicht. Die meisten von denen ziehen einzeln, vielleicht mal im Schwarm, aber nicht so ordentlich in Formation. Aber auch sie ziehen hunderte Kilometer und werden dabei mit purer Muskelkraft vorwärts getragen. Flügelschlag für Flügelschlag. Sie zehren dabei ihre Fettreserven auf, die sie sich vorher mit möglichst energiehaltiger Nahrung angefuttert haben. Wir denken beim Vogelzug ja oft an die großen, sichtbaren Vögel, wie die verschiedenen Gänse, die Kraniche, Weißstörche. Aber den Großteil der Zugvögel stellen diese kleinen, kaum sichtbaren. Die fliegen auf dem Zug dann auch mal von Gebüsch zu Gebüsch. Aber über die Meere schaffen sie es trotzdem. Wintergoldhähnchen aus Nordeuropa zum Beispiel. Die überqueren auch mal die Ostsee oder die Nordsee und das nicht zwangsläufig an der schmalsten Stelle. Die sind richtig hardcore. Von einem Wintergoldhähnchen wissen wir, dass es von der dänischen Insel Bornholm mitten in der Ostsee bis ins 2475 Kilometer entfernte Algerien geflogen ist. Algerien. Der kleinste Vogel, den wir in Europa haben. Richtig beeindruckend, oder? Aber auch größere Vögel haben es nicht leicht. Die haben zum Beispiel die Herausforderung, genau den richtigen Abflugmoment zu erwischen. Wenn sie sich zu viel Fett anfuttern, verbrauchen sie bei höherem Gewicht mehr Energie, als dass die zusätzliche Energie sie weiterträgt. Und jede zusätzliche Landung, um nachzufuttern, verbraucht ebenfalls unnötig viel Energie. Diese Vögel müssen auf dem Zug also permanent abwägen zwischen weiterfliegen und zufressen. Das ist Präzisionsarbeit. Mittelgroße Vögel haben das beste Verhältnis von Energieverbrauch und Körpermasse. So wie die Pfuhlschnepfe von vorhin. Das war die, die auch mal von Alaska bis nach Neuseeland fliegt. Die landet ja gar nicht zwischen, sondern fliegt tagelang nonstop. Wenn sie dann aber in ihrem Zielgebiet ankommt, ist sie total abgemagert. Sie hat ihre inneren Organe schrumpfen lassen, um noch ein bisschen mehr Energie aus ihnen rauszuquetschen und damit sie natürlich auch weniger Energie benötigt. Nach dieser Monsterleistung braucht sie erstmal ein kleines Päuschen bzw. Schläfchen und dann ganz viel zu futtern. Obwohl sie das letzte bisschen Energie aus ihrem Körper rausquetscht, verstehen wir trotzdem nicht, wie genau sie das macht. Laut wissenschaftlichen Berechnungen von Energieaufnahme und Energieverbrauch müsst ihr nämlich eigentlich unterwegs lange vor dem Ziel der Saft ausgehen. Tut er aber nicht. Wir Menschen checken aber noch nicht, wieso und wie sie das macht. Aber es funktioniert. Genauso faszinierend, wie schaffen es die Vögel, sich auf diesen riesigen Strecken über Kontinente und Ozeane hinweg zu orientieren? Die fliegen ja nicht einfach stur nach Süden oder so. Die Antwort ist, wie so oft, es kommt darauf an. Manche Vögel orientieren sich an Landmarken, wie Flüssen, Bergen oder an Autobahnen. Sie lernen die Zugstrecke von ihren ArtgenossInnen. Dazu gehören beispielsweise die Kraniche. Die kennt ihr ja schon aus einer vorherigen Folge. Die fliegen ja gemeinsam, sparen so Energie und folgen festen Routen, die sie sich gegenseitig beibringen. Der Kuckuck hingegen kann nicht auf dieses Schwarm- oder Elternwissen zurückgreifen. Er kennt seine leiblichen Eltern ja gar nicht und auch keine anderen Artgenossen. Ihm ist sein Zugverhalten und auch das Wissen über die Richtung, in die er fliegen soll, angeboren. Er macht sich wenige Wochen nach seinem Schlupf ganz alleine auf den Weg ins ferne Afrika. Ist auch total krass. Wir ahnen zwar schon, wie das so ungefähr geht, aber wissen tun wir es noch lange nicht. Etwas, das wir wissen, aber nicht nachvollziehen können, ist der sechste Sinn von Vögeln. Jep, ehrlich. Den nennen wir ganz unesoterisch wirklich so. Wir gehen davon aus, dass viele Vögel mehr wahrnehmen als wir Menschen. Unter anderem ist das Magnetfeld der Erde. Davon hast du vielleicht schon mal gehört. Das Magnetfeld ist so wie eine Art Mantel, der die Erde umschließt. Wir stellen uns mal vor, dass er aus Feldlinien gewebt ist, die zwischen den Polen, also zwischen Nordpol und Südpol, verlaufen. Über dem Äquator senkt sich dieser Magnetfeldmantel und verläuft fast waagerecht zur Erdoberfläche. An den Polen geht er fast senkrecht von der Erde weg. Der Neigungswinkel und auch die Intensität dieses Magnetfelds, also die Feldstärke, ist an jedem Ort der Erde unterschiedlich. Wir wissen ganz sicher, dass einige Vogelarten dieses Magnetfeld wahrnehmen können. Vielen anderen unterstellen wir das noch. Und wir glauben daher, dass sich viele Zugvögel auf ihren Wanderungen am Erdmagnetfeld orientieren. Das funktioniert aber nicht wie so ein Kompass. Das zeigt also nicht nach Norden oder Süden, sondern das Magnetfeld zeigt, in welche Richtung der Äquator liegt. Die Vögel wissen also, ob sie sich Richtung Äquator oder vom Äquator wegbewegen. Sie scheinen das Magnetfeld auch optisch wahrzunehmen, es also zu sehen. Aber wie dieses Magnetfeld jetzt tatsächlich für die Vögel aussieht, das werden wir wohl nie verstehen können. Das Tolle am Vogelzug für mich ist also, dass ich darüber so viel staunen kann. Und wir haben hier gerade nur an der Oberfläche gekratzt. Und auch mit all den wissenschaftlichen Erklärungen, die wir inzwischen so haben, bleibt er immer noch voller Wunder. Und das Coole ist, wir können sogar ZeugInnen dieser Wanderbewegungen in der Vogelwelt sein. Und auch den Zug selbst können wir erleben, wenn wir wissen, worauf wir achten dürfen. Und genau diese tolle Zeit, in der wir das so miterleben können, beginnt jetzt gerade wieder. Kraniche, die in großen Trupps trompetend über uns hinwegfliegen. Starre, die in riesigen Schwärmen wabernde Luftkunstwerke an den Himmel zaubern. Rohrammern, die im zuckenden Wellenflug von dannen ziehen. Sommervögel, die von einem auf den anderen Tag plötzlich wieder verschwunden sind, zack, boom, weg, einfach so. Entenscharen, die eines Morgens wie vom Himmel gefallen auf unserem Stadtteich schwimmen. Wintergäste, die plötzlich wieder am Futterhaus auftauchen. Ich finde das toll. Und je mehr Hintergrundwissen ich zum Vogelzug habe, desto begeisterter und faszinierter bin ich von den Leistungen der Vögel und desto mehr Veränderungen nehme ich um mich herum wahr. Genau deshalb habe ich im letzten Herbst ein Workshop-Wochenende dazu angeboten. Vogelzug und was habe ich davon? Darin haben wir nochmal viel mehr Spannendes zum Vogelzug besprochen und wie wir ihn am besten selbst miterleben können. Danach haben die Teilnehmerinnen die Welt um sich herum nochmal mit ganz anderen Augen sehen können. In diesem Jahr hat es mit dem Workshop leider nicht geklappt. Aber ich habe schon ganz viele Nachfragen dazu bekommen. Deshalb habe ich euch die Aufzeichnung vom letzten Jahr auf der Webseite bereitgestellt. Die kannst du dir als Selbstlernkurs anschauen, wenn du möchtest. Du findest alle Infos unter vogelguckerin.de/Vogelzug und natürlich über die Links in den Shownotes. Da der Vogelzug und alles, was damit zusammenhängt, so super faszinierend ist, kommt er natürlich auch in meinem Buch vor. Die Superkräfte der Vögel. Da gehe ich natürlich noch tiefer auf die einzelnen Aspekte ein. und erzähle noch mehr super coole Vogelzuggeschichten. Das Buch erscheint am 20. September 2023 und du kannst es bereits jetzt vorbestellen. Eine sehr gute, autorinnenfreundliche Adresse, um Bücher zu bestellen, findest du in den Shownotes verlinkt. Weil in diesem Monat so viel los ist, nicht nur in der Vogelwelt, sondern auch in meinem Leben, hören wir uns schon nächste Woche wieder mit einer sehr coolen Sonderfolge. Bis dahin, hab eine gute Zeit und lass mehr Vögel in dein Leben.